1911 wurde der allererste internationale Frauentag begangen und seit 1921 findet er am 8. März statt. Im Nationalsozialismus wurde er verboten und stattdessen wurde ein Muttertag eingeführt, der die Rolle der Frau als Ehefrau und Mutter hervorheben sollte. Mit Unterbrechungen gibt es ihn also seit 115 Jahren und noch immer wurde keine vollständige Gleichstellung erreicht. Im Gegenteil. Wir sind in einer Situation, in der Errungenes verteidigt werden muss und in der es in vielen Ländern Rückschritte gibt. Die UNO spricht gar von einer globalen Notlage in Bezug auf Gewalt gegen Frauen. Der Fall Gisèle Bellicot, die Epstein-Akten mit mehr als 1000 Opfern, staatliche Unterdrückung von Frauen bis hin zu Gender-Apartheid in Afghanistan sind die erschreckendsten Auswüchse dieser Entwicklung. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen kommen jedoch nicht aus dem Nichts. Sie bauen sich auf, kündigen sich in kleinen Schritten an, bekommen schließlich mehr Raum und Breite. Gerade auch in den letzten Jahren im globalen Norden ebenso wie im globalen Süden. Wie konnte es dazu kommen? Wieso fällt der Antifeminismus auf so fruchtbaren Boden? Und wie ist er von einer Randerscheinung zu einem globalen Phänomen geworden? Darüber spreche ich heute mit zwei Frauen, die sich schon lange mit Feminismus und mit Antifeminismus beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger und ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. In meinem Podcast geht es um aktuelle, relevante internationale Themen, die mir in dieser bewegten Welt nicht ausgehen und heute geht es um den feministischen Backlash. Luisa Maria Dietrich Ortega ist Obfrau der Frauensolidarität, einer feministisch-entwicklungspolitischen Organisation. Sie ist Politikwissenschaftlerin, hat einen Master in internationaler Genderforschung und feministischer Politik. Sie ist Forscherin und Konsulentin. Herzlich willkommen, Luisa. Vielen Dank.
Hallo.
Stefanie Meyer ist stellvertretende wissenschaftliche Leiterin am Institut für Konfliktforschung. Sie hat unter anderem einen PhD in Politikwissenschaft und einen Postgraduate-Lehrgang in Sociology of Social Practices am IHS absolviert. Ihre Forschungsschwerpunkte sind intersektionale Forschung zu Antifeminismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Verschwörungserzählungen und quasi Medien, Online-Medien auch.
Ja, hallo.
Hallo, herzlich willkommen, Stefanie. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Und gemeinsam mit Judith Götz hat Stefanie das Buch Global Perspectives on Antifeminism herausgebracht. Darüber werden wir heute noch reden. Aber ich würde gerne mit dir beginnen, Luisa, die Positionen von internationalen Frauenbewegungen höher und auch lesbar zu machen. Das ist das Ziel der Frauensolidarität. 2022 habt ihr euer 40-jähriges Bestehen gefeiert und anlässlich dessen auch ein Buch mit dem Titel Global Female Futures herausgegeben. Und zwischen sind ein paar durchaus turbulente Jahre
vergangen,
ins Land gezogen. War der Befund über die Zukunft von Frauen damals noch optimistischer?
Ja, ist eine spannende Frage, danke. Also wir erleben gerade einen koordinierten und antifeministischen Backlash, der mehr ist als nur so ein zufälliger Sexismus. Und dahinter stehen eben gut vernetzte und oft international finanzierte Akteure, religiöse Fundamentalisten und rechte Parteien. Und uns war es wichtig in dem Buch, diesen Backlash eben nicht nur als Niederlage zu rahmen, sondern als Reaktion auch auf feministische Erfolge. Und je sichtbarer feministische Kämpfe werden, desto aggressiver reagieren jene, die eben ihre Macht verlieren können. Und zurück auf deine Frage, 2022, unser Band war sicher optimistisch, aber in einem kämpferischen und feministischen Sinn. Und er zeigt in den unterschiedlichen Segmenten und Themenbereichen, wie viel Frauen weltweit trotz dieser massiven Gewalt und Krisen bewegen können. Und ja, wir hatten ein klares Bewusstsein rund um Backlash, Klimakatastrophe, autoritäre Tendenzen. Aber ja, im Licht der letzten Jahre hat sich das sehr wohl zugespitzt. Mhm. Wir glauben gerade, dass es deshalb eine wichtige Ressource ist, an die wir anknüpfen können und auch positive Handlungsanleitungen eben geben kann. Mhm. Danke.
Ja, nicht mal zwei Jahre später ist dann euer Buch erschienen, nämlich Global Perspectives on Antifeminism. Wie kam es denn zu diesem Buch?
Also Judith und ich, wir haben uns beide schon länger mit Antifeminismus, und zwar mit dem organisierten, politisch organisierten Antifeminismus vor allem beschäftigt. Vor allem mit Bezug auf Österreich, dann zunehmend auch mit Europa, weil, also darauf gestoßen sind wir, weil in diesen Vernetzungen österreichische AkteurInnen eine wesentliche Rolle spielen oder gespielt haben, aber auch immer noch spielen. Und der Anstoß zu dem Buch hat sich dann so 2018, 19 konkretisiert auf mehreren Konferenzen, wo wir in internationalen Panels waren, und die vielen Parallelen über Grenzen hinweg in den verschiedenen, damals vor allem europäischen Ländern, aber eben auch darüber hinaus festgestellt haben. Ganz entscheidend war so eine Erfahrung, wo wir auf einem gemeinsamen Panel waren mit einem Kollegen aus Japan, der in Deutschland forscht, und der sozusagen diese vielen, vielen Ähnlichkeiten zwischen diesen Anti-Gender-Bewegungen in Europa, in Großbritannien und eben in Japan, das ja ganz eine andere Geschichte, ganz einen anderen Hintergrund hat, religiös ganz anders aufgestellt ist. Und das hat uns wahnsinnig interessiert. Und so hat sich dann die Idee zum Buch entwickelt. Ja, und dann war es noch ein mehrjähriger Prozess, bis es wirklich erscheinen konnte.
Ja, sehr spannend. Wir reden eh noch auch ein bisschen genauer darüber. Vielleicht nur am Anfang so eine Definition auch, nämlich wenn wir von Antifeminismus reden, was genau damit gemeint ist. Weil wir reden ja oft von Sexismus, quasi von Frauenfeindlichkeit, aber Antifeminismus ist ja dann doch nochmal was anderes. Vielleicht, Luisa, kannst du sagen, was man darunter versteht und wo sich's unterscheidet auch zum Sexismus?
Also mit Antifeminismus meinen wir eine bewusste und oft gut organisierte Gegenbewegung zu Feminismus und Gleichstellung, wie die Stefanie schon gemeint hat, halt auch sehr gut international vernetzt. Und es geht eben darum, zu versuchen, Frauen- und Queer-Rechte, Geschlechtervielfalt oder eben auch Antidiskriminierung zurückzudrängen und eine vermeintliche und unter Anführungszeichen natürliche Ordnung von Mann, Frau, also patriarchaler Heteronormativismus zu verteidigen. Und der Antifeminismus baut eben auf Sexismus und auf Frauenfeindlichkeit auf, ist aber mehr als unter Anführungszeichen nur ein Vorurteil gegen Frauen und alles weiblich Gelesene oder Hass gegen Frauen, weil er eben gezielt politisch und strategisch gegen feministische Errungenschaften mobilisiert. Und vielleicht in unserer Zeitschrift in der Frauensolidarität versuchen wir eben aus dekolonial und feministischer Perspektive diesen Antifeminismus, also quasi Unpacking, auszupacken, ist nicht ganz das richtige Wort, aber einfach zu schauen, wie bestehende koloniale, kapitalistische und eben heteropatriarchale Machtverhältnisse da zusammenspielen und eben Geschlecht und Race oder unter Anführungszeichen Rasse und Klasse untrennbar verschränkt sind. Also Sexismus und Frauenfeindlichkeit liefern dem Antifeminismus Nährboden, aber der Antifeminismus ist strategisch, systematisch, das patriarchale System, genau, und übersetzt das eben in organisierte Kampagnen und in Parteienprogramme und in Gesetze und in mediale Diskurse, genau.
Okay, wenn ich da vielleicht noch einen Satz sozusagen ergänzen kann, was, glaube ich, auch noch wichtig ist zu sehen, ist, dass Antifeminismus oft an der rhetorischen Oberfläche als ganz frauenfreundlich daherkommt, als Verteidigung der, unter Anführungszeichen, richtigen, der echten Frauen. Also er gibt sich gerne so und versucht sich damit eben auch ganz bewusst strategisch von der Frauenfeindlichkeit, von der offenen Abwertung abzugrenzen.
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Ja, das heißt, es ist organisiert und wie ihr schon beide jetzt auch gesagt habt und wie man eben auch immer wieder hört, du hast es auch schon erwähnt, auch gut vernetzt und auch finanziert. Wer sind denn die wesentlichen Akteure in Europa, aber auch darüber hinaus, also USA oder globaler Süden?
Also gerade in Europa würde ich sagen, aktuell sind es besonders zwei Gruppen, die sehr aktiv sind drin. Das sind einmal Gruppen mit christlichem Hintergrund, evangelikal oder katholisch, das gibt es in beiden Formen, die sich zunehmend in den letzten vielleicht 10 Jahren oder so an der US-amerikanischen Christian Right orientieren, sich sehr professionalisiert haben und in Form von NGOs oder Lobbyorganisationen auftreten, oft sozusagen mit so einem Deckmantel von Menschenrechtssprache auch ihre Aktivitäten quasi verhüllen. Also die an der Oberfläche sagen die dann, wir treten ein für Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit.
dahinter verbirgt sich dann ganz oft dieser Angriff auf reproduktive Rechte, auf die Rechte von queeren Personen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist so die eine Gruppe von ganz wichtigen Playern. Die waren traditionell immer ganz gut vernetzt mit so rechtskonservativen Spektren, also christdemokratischen Parteien und so. Zunehmend sehen wir aber da die Zusammenarbeit mit rechtsextremen oder sogenannten rechtspopulistischen Parteien, die, also in Österreich wäre das die FPÖ, auf der europäischen Ebene sind es die verschiedenen Gruppierungen im Europäischen Parlament zum Beispiel, die sozusagen diese Politik dann ja in diese Arena weitertragen. Mhm. Und sozusagen von der Art und Weise des Agierens eben diese scheinbaren NGOs, diese mit dem christlichen Hintergrund, machen alles Mögliche, von strategische Klagen führen wegen angeblicher Diskriminierung durch die Antidiskriminierungsgesetzgebung, Lobbyarbeit, aber eben auch so eher Grassroots-Geschichten, Kampagnen, große Mail-Kampagnen zum Beispiel, solche Dinge. Also die arbeiten sozusagen auf unterschiedlichen Levels und auf unterschiedlichen Ebenen. Und vielleicht noch in den USA sozusagen eben Christian Right ganz zentral. Und da sieht man ja auch ganz gut, wie die jetzt auch mit der aktuellen Administration, mit der Trump-Präsidentschaft vernetzt sind auf der politischen Ebene. Im globalen Süden sind auch zum Teil genau diese Akteure dann aktiv. Also mit ihren Missionierungsgeschichten, mit ihren Angriffen dort sozusagen wieder sowohl auf der lokalen Ebene wie auch auf der Ebene von Lobbyarbeit aktiv. Und ich glaube auch dieser Umbau der sogenannten Entwicklungshilfe in den USA jetzt spielt da auch nochmal eine wichtige Rolle, wo also sozusagen solche Kampagnen in der Tendenz profitieren.
Mhm. Und die Finanzierung, wie finanzieren sich diese Organisationen?
Mhm. Also da gibt es für Europa gute Unterlagen von Neil Dutta, der ist vom European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, die einiges dazu publiziert haben. Und was man sieht jetzt für Europa, die Daten zeigen einen starken Anstieg der Finanzierung seit den 2010er Jahren vor allem. Ich habe nur eine Zahl mitgenommen. Mhm. Von 2019 bis 2023 sind fast 1,2 Milliarden US-Dollar in diese Gruppierungen geflossen. Finanzierung kommt zum Teil aus den USA, kam stark aus Russland. Das ist jetzt durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen verändert, also sozusagen die entsprechenden russischen Foundations und Millionäre und so weiter investieren jetzt stärker wiederum in Russland als in den anderen EU-Ländern. Stark steigend sind laut diesen Erhebungen die Beiträge aus Europa, wo also private Stiftungen, auch einfach Privatpersonen, Adelsnetzwerke und so weiter eine wichtige Rolle spielen. Das steigt stark an und ist gleichzeitig auch der Bereich, wo die Datenlage am schlechtesten ist, weil da die Transparenz einfach fehlt, was diese Geldflüsse betrifft. Mhm. Und einen vielleicht noch zu erwähnen, einen relativ neuen Trend hat Neil Dutta im letzten Report auch identifizieren können, dass nämlich zunehmend es den Gruppen auch gelingt, öffentliche Mittel zu lukrieren. Also Projektaufträge von, sage jetzt mal, befreundeten Regierungen, aber auch zum Beispiel über EU-Programme sich Dinge finanzieren zu lassen.
Mhm. Ja, ich habe mir gerade vorhin gedacht, das ist sehr intransparent, quasi auch, ja, wie du erzählt hast, woher das kommt. Aber ja, auch das kann ich mir gut vorstellen mit den öffentlichen Aufträgen, mit zunehmend rechtsgerichtete Regierungen auch gibt in den Staaten.
Genau, also gerade Polen, Ungarn ganz massiv. Also da fließt wirklich öffentliches Geld auch.
Na, wir sehen es ja auch quasi, dass es eben auch, es kommt ja weltweit zu einem Erstarken von traditionellen Frauenbildern und auch zu Einschränkungen des Selbstbestimmungsrechts. Polen quasi hat ja Abtreibungsrecht extrem verschärft, die USA ebenso. Dort auch Programme zur Gleichstellung oder Gender Studies wurden eingestellt in den USA. Die Türkei ist aus der Istanbul Convention ausgetreten, also die Istanbul Convention, das Abkommen zum Schutz von Frauen gegen Gewalt. Und es wird auch noch in anderen europäischen Staaten diskutiert, muss man leider sagen. In Ungarn, du hast es erwähnt, werden traditionelle Familienwerte gefördert. Also diese Beispiele ließen sich ja auch auf der europäischen Ebene natürlich sehr noch weiter leider fortsetzen. Ich meine, Luisa, du arbeitest schon seit einiger Zeit zu Gender-Themen und auch zu feministischer Politik. Warum kommt es denn aus deiner Sicht jetzt zu diesem starken Backlash? Warum ist diese Ideologie derzeit so erfolgreich?
Also ich glaube, dieser aktuelle antifeministische Backlash ist so stark, weil er eben viele Krisen, viele Ängste und viele alte Machtinteressen gleichzeitig bedient. Also wir leben eben in dieser Multikrisenperiode, möchte ich mal sagen. Klimakrise, Krieg, Aufrüstung, Autoritarismus, soziale Ungleichheit, gleichzeitig Teuerungen, Migrationsströme und eben auch noch die Pandemiefolgen. Das kann man nicht ausblenden. Und in solchen Zeiten suchen viele nach einer einfachen Erklärung, oder? Schuldige zu finden, Frauen in all ihrer Diversität, queere Personen, Migrantinnen werden oft als unter Anführungszeichen Sündenböcke sozusagen angeboten. Und genau, wie die Stefanie schon gesagt hat, sind sie eben sehr gut vernetzt, diese antifeministischen Akteurinnen, und finanziell unterstützt. Und vielleicht auch ein Punkt, auf den wir kommen werden, eben diese digitalen Plattformen, nicht? Und Algorithmen, die diese Polarisierung und Misogynie und Verschwörungsnarrative belohnen, sind, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich wollte auf zwei Themen noch eingehen, vielleicht um deins zu ergänzen, Stefanie. Und zwar in vielen Ländern, ja, des globalen Südens, aber auch des globalen Nordens, gehen einfach Backlash auch Hand in Hand mit Militarisierung. Nationalistische Männlichkeitsbilder, komplementäre Weiblichkeitsbilder werden gefeiert, Gewalt wird normalisiert, hier ein bisschen, was du gesagt hast, rund um die Istanbul-Konvention. Feministische und queere Bewegungen als VerräterInnen gebrandmarkt. Genau, und ein bisschen auch, was du gesagt hast, Stefanie, diese öffentlichen Mittel, die dann in Pro-Familien-Programme laufen und eben in anti-gender-nahe NGOs, und das leitet mich zu meinem zweiten Punkt über, rund um die Kürzungen von Entwicklungszusammenarbeitsgelder. Und du hast schon gesprochen, dass autoritäre Regierungen diese öffentlichen Mittel in so Projekte fließen lassen. Ich möchte hier aber auch sagen, dass Österreich auch nie die ausgemachten 0,7% des BIPs erreicht hat. Also wir grundeln da herum zwischen 0,3 und 0,5%. Aber ich denke auch, dass eine Erstarkung dieses antifeministischen Backlash zu tun hat, wenn unter Anführungszeichen gute oder progressive Kräfte dann nicht eine starke Position dann auch haben, um jetzt feministische oder queer-positive Positionen auch zu finanzieren, nicht? Also wenn man da so quasi ängstlich ist und dann noch diese Finanzierungsziele nicht erreicht, ja, gehen Frauenorganisationen dann eben auch zugrunde. Also hier vielleicht zu nennen, ein UN Women Bericht, der meinte jetzt mit dem Canceling von USAID Geldern, dass rund um ein Drittel bis fast der Hälfte von Frauenorganisationen auf Gemeindeebene das nicht überleben werden wahrscheinlich. Mhm. Genau, was heißt das dann, nicht? Für diesen Backlash.
Und man sieht ihn ja auch jetzt schon sozusagen, also ich habe mir das jetzt nochmal nachgeschaut, auch weil manchmal kann ich es dann fast nicht glauben, aber mittlerweile leben ja mehr als 70% der Weltbevölkerung in Autokratien. Das heißt, auch sozusagen natürlich viele Länder im globalen Süden sind davon betroffen. Also auch da gibt es ja auch deutliche Veränderungen. Sowohl in Afrika wie auch in Asien und Lateinamerika kann man diesen Rückgang der Demokratie beobachten. Das heißt, was bedeutet das eben dann auch für die Gleichstellung?
Und wenn ich da noch kurz dazu sagen kann, also das ist sozusagen die eine Richtung, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, sozusagen autoritäre Regime fördern diesen Backlash. Mhm. Und umgekehrt ist es aber natürlich auch so, dass diese ganzen Kampagnen gegen Gleichstellung sind auch Teil des Angriffs auf Demokratie überhaupt. Also sie sind auch ein strategischer Teil in diesen Kampagnen von Autoritären, von Rechten, von rechtsextremen Bewegungen und Parteien, um Demokratie an sich anzugreifen. Mhm. Weil sozusagen Geschlechterdemokratie ist quasi das Einfallstor, um überhaupt gegen Gleichheit argumentieren zu können. Mit der vermeintlichen Natur sozusagen, das Gleichheitsversprechen, das irgendwo so auch die Basis von Demokratie über der Demokratisierung überhaupt ist, um das auszuhebeln. Also es ist wirklich so ein gegenseitiger Prozess, wo der sich auch gegenseitig sozusagen stützt und stärkt.
Weil im Buch Global Perspectives on Anti-Feminism schreibt ihr ja, dass westliche Gesellschaften auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung des aktuellen Antifeminismus im globalen Süden haben. Inwiefern?
Also zunächst würde ich sagen, weil der Diskurs ganz stark im Westen ausgearbeitet wurde. Das Da kann man zurückgehen bis in die 1990er Jahre, wo sozusagen im Vatikan auch in Reaktion auf die großen UN-Konferenzen, damals Beijing und Kairo, begonnen wurde, an einer Strategieänderung zu arbeiten. Weg von einer defensiven Haltung hin zu einer offensiven Haltung, wo sozusagen wieder an der rhetorischen Oberfläche argumentiert wurde, man müsse die Frauen, und zwar gerade die Frauen im globalen Süden, vor diesem Zugriff der feministischen NGOs aus dem Norden und der Regierungen aus dem globalen Norden schützen. Also das war sozusagen die rhetorische Figur, mit der hat man sich da quasi zum Widerstandskämpfer stilisiert. Und das ist so eine Grundform, die sieht man bis heute, die zieht sich bis heute durch all diese antifeministischen Angriffe so ein bisschen durch. Und so hat auch die Verbreitung von diesem Diskurs, von dieser spezifischen Figur, damals hieß es immer Gender-Ideologie, heute ist dann viel von der Trans-Agenda oder so die Rede, aber im Prinzip ist es nach wie vor dieselbe Figur. Und die wurde zunächst auch über die Netzwerke des Vatikans zum Beispiel global verbreitet. Also die Rolle der katholischen Kirche oder eines Teils der katholischen Kirche war da von Anfang an ganz entscheidend. Und bis heute eben evangelikale Gruppen, aber eben auch die katholische Kirche sind ganz, ganz zentral in der Weiterverbreitung dieser Rhetorik oder dieser diskursiven Figuren, würde ich sagen, auch im globalen Süden.
Und es geht auch ein bisschen, oder, in Richtung so von außen aufgezwungen werden und ein bisschen sozusagen dieses antikoloniale in einem antikolonialen Rahmen sozusagen, in dem das auch artikuliert wird.
Ganz genau, ja. Also da wird sozusagen, die rhetorische Figur wiederum ist, der Feminismus, die Gleichstellung oder die Akzeptanz von Geschlechtervielfalt, das sei das, was vom Norden, vom globalen Norden aufgezwungen wird und was den jeweiligen nationalen Besonderheiten oder der Tradition zuwiderlaufen würde. Aber ganz klar ist dabei auch, also erstens ist eigentlich genau dieser Diskurs eine Übernahme aus dem globalen Norden und zweitens geht das natürlich in erster Linie und ganz zentral gegen feministische und queere Gruppen in den jeweiligen Ländern.
In vielen anderen Bereichen nicht, sozusagen, ja.
Ja. Also es gibt dann auch Autorinnen, Birgit Sauer zum Beispiel, die sprechen dann von verkehrtem oder reverse Anticolonialism, weil es eben, das ist scheinbar antikoloniale Rhetorik, die aber keinen emanzipatorischen Inhalt mehr hat, sondern eigentlich der Festigung der Macht von bestimmten Eliten dient.
Die Luisa hat es, glaube ich, mal schon angesprochen vorhin, nämlich das Thema soziale Medien. Das kann man einfach nicht aussparen, quasi, ich glaube, in keinem politischen Bereich oder gesellschaftspolitischen Bereich. Aber sie haben inzwischen einen so großen Anteil quasi auch an gesellschaftlichen Entwicklungen, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ich habe im Vorfeld auch für den Podcast auch so ein bisschen recherchiert und mir ein bisschen was angeschaut auch. Und das ist zum Teil wirklich auch sehr erschreckend. Also beginnen tut es ja mit so Dread Wives, also diese Traditional Wives quasi, also Kanäle von Frauen, die so ein glückliches, traditionelles Leben, meistens im Weichzeichner, mit viel Geld dahinter zelebrieren, die den Boden aufbereiten, dann auch auf dem Influencer wie, so zu Hardcore-Influencer wie Andrew Tate mit Millionen Followern eine wirklich toxische Männlichkeit propagieren. Aber es gibt eben auch YouTuberinnen wie Pearl Davis, die findet, dass, also eine junge, sozusagen studierte Frau auch, die findet, dass das Frauenwahlrecht abgeschafft werden soll und damit ein Millionenpublikum auch erreicht. Welche Rolle aus euren sozusagen Forschungen, eurer Beschäftigung mit dieser Thematik spielen denn soziale Medien in Bezug auf den Backlash, den wir gerade erleben?
Also sie spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, in dem Bereich der sozialen Medien und die Beispiele, die du gerade gebracht hast, zeigen das ja sehr deutlich, sind wir ganz häufig im Bereich offener Sexismus, offene Frauenfeindlichkeit. Also da sehen wir gar nicht mehr diese ein bisschen verschleierten, versteckten Diskursstrategien, sondern da wird das ganz offen propagiert. Also direkte Verbindungen sehe ich vor allem darüber, dass natürlich für rechtsextreme Gruppierungen auch diese sogenannte Manosphere zum Beispiel ein wichtiger Anknüpfungspunkt, dieser wichtiges Rekrutierungsfeld ist. Und dass diese Männerrechtsbewegungen da auch ganz stark mitmischen. Also dort sehe ich sozusagen den Konnex zum organisierten Antifeminismus, bei dem wir vorher waren. Was aber, glaube ich, fast das Wichtigere ist, ist dieses Salonfähigmachen von Ungleichheitsnarrativen. Also das Salonfähigmachen von dieser Denkfigur. Es gibt die natürliche Ungleichheit der Geschlechter und entsprechend soll die Gesellschaft strukturiert sein. Und fast noch wichtiger, und es gibt nur Mann und Frau Und das ist sozusagen das, die einzige Denkmöglichkeit, das einzig Lebbare. Also ich glaube, dieses gemeinsame, ja, ich würde sagen Basis, die gemeinsame Basiserzählung, gemeinsame Basisgeschichte, dafür spielen diese sozialen Medien und diese Tendenzen dort eine ganz wichtige Rolle.
Also ich finde das urspannend, weil so aufgrund, also dass ich dann genau nicht ganz kipp in diese ganzen negativen Narrative, fokussiere ich mich gern dann auf so feministische Widerstandsformen online. Also ich finde es urspannend, aber so -4, das versuche ich auszuspannen. Also das ist nicht gesund für mich. Und ich wollte so ein bisschen auf positive Beispiele, ja, die eben dann diese Plattformen dann eben auch nutzen. Und da ist mir eingefallen in der Recherche für den Podcast eben 2019 dieses chilenische Kollektiv Las Tesis mit ihrer Performance eben mit Un Violador en tu Camino, die sexualisierte und staatliche Gewalt einfach anklagen und wie über Videos und YouTube und Twitter und Insta so innerhalb von wenigen Tagen in Dutzenden Städten weltweit nachgemacht wurden und performt wurden, in Santiago, in Nairobi, in Wien, in New York, übersetzt und auch jetzt adaptiert an lokale Probleme. Und eben, also diese Stärke von diesem globalen feministischen, von dieser globalen feministischen Organisierung und Hashtags mit El Violador eres tú, der Vergewaltiger bist du, und eben wie sich dann Geschichten von Überlebenden bündeln und neue Netzwerke schaffen, das finde ich sehr inspirierend. Und eben auch in unserer Zeitschrift geht's oft auch um Community und Alternativmedien und wie Frauenorganisationen aus Kolumbien zum Beispiel, Zentralamerika oder unterschiedlichen afrikanischen Ländern über Community Radios, über Blogs, über Social Media, wie sie diese neuen Medien verwenden, um Gewalt anzuprangern, Arbeiterinnenrechte zu stärken und marginalisierte Positionen sichtbar zu machen. Kann man eins gegen das andere aufspielen, wahrscheinlich nicht in der Größe, in finanziert sein und so weiter. Aber ich finde es auch ganz wichtig, weil gerade hier so Themen wie Feminizide, Antirassismusarbeit oder auch reproduktive Gewalt aufgegriffen werden können. Und eben da diese Nord-Süd, diese falsche Dichotomie einfach auch, weil das Patriarchat ist einfach global auch überbrückt werden können, nicht? Und wo sich das gegenseitig so quasi inspirieren lässt, diese Kämpfe, genau.
Ich finde es sehr schön, dass du da so positive Beispiele jetzt noch bringen kannst, weil ich merke bei mir selber, wenn man sich sozusagen damit zu viel und zu lang beschäftigt, man verschwindet selber auch ein bisschen in diesem Kaninchenbau.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig zu wissen. Das ist aber nicht alles, was es gibt.
Ja, nein, das ist definitiv extrem wichtig. Ich versuche auch seit einiger Zeit immer mit einem positiven Abschluss zu enden, weil die Themen sind schwer. Es sind sozusagen auch herausfordernde Zeiten. Es sind keine, oft nicht positive Entwicklungen, die Thema sind. Deswegen auch von mir jetzt noch einmal vielleicht auch abschließend jetzt, es gibt so viele sozusagen noch, was man besprechen könnte. Aber abschließend jetzt mal für jetzt von der Gegenwart zur Zukunft, quasi, was braucht's denn? Weil es stellt sich unweigerlich die Frage, was braucht's denn, damit diese Bewegung nicht noch größer wird? Mit anderen Worten, was gibt euch denn Hoffnung, was gibt euch denn Kraft, die ihr euch ja tagtäglich mit der Gleichstellung von Frauen auch beschäftigt?
Also ich glaube, Luisa hat es schon angesprochen, ich glaube, das Zentrale ist tatsächlich die feministische Solidarität global und über Grenzen hinweg und auch über, ich sage jetzt mal, Differenzen innerhalb feministischer Bewegungen hinweg. Also da finde ich es im Moment aktuell halt dieses Thema Solidarität mit Transpersonen, die im Moment ganz oft die Ersten sind, die angegriffen werden, für mich ganz, ganz ein Zentrales. Und da sozusagen zu verstehen, dass ein Angriff auf Transpersonen immer auch ein Angriff auf Feminismus insgesamt ist. Das mag sozusagen wieder an der rhetorischen Oberfläche nicht so daherkommen, aber gemeint ist es, weil es geht letztlich um diese vermeintlich natürliche Ungleichheit. Also das ist für mich so das Um und Auf. Und ich denke, sonst gibt es so bestimmte Strategien, die ich schon für wichtig und für richtig halte, wie Bewusstsein zu schaffen, gerade auch eben für diese diskursiven Strategien, die gerade im organisierten Antifeminismus zum Einsatz kommen. Also für diese Benutzung von zum Beispiel Menschenrechtsrhetorik, dass man die entschlüsseln kann, dass man die versteht, dass man sieht, okay, da geht's jetzt eigentlich um was anderes und nicht um Meinungsfreiheit oder so. Also ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und ich glaube, wo es durchaus Möglichkeiten gäbe, ist eben im Bereich der sozialen Medien. Also diese Algorithmen zum Beispiel, die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Stereotyp, aber gerade junge Männer in so Kaninchenbauten eben hineinziehen können, die sind ja nicht naturgegeben, die sind ja gemacht und die ließen sich auch verändern zum Beispiel. Mhm. Also da, glaube ich, gäbe es schon Möglichkeiten anzusetzen, müsste man halt die Plattformen irgendwie dazu bringen, das zu tun, und es ist vielleicht, entspricht vielleicht nicht ganz ihrem Geschäftsmodell. Mhm.
Magst du noch was ergänzen?
Genau, ja.
Also, du hast aber schon ein bisschen Hoffnungsvolles reingebracht.
Genau, also mit deinem Beispiel. Genau, mich macht hoffnungsvoll, dass eben feministische Kämpfe heute weltweit unglaublich vielfältig sind und vernetzt sind und auch voneinander lernen. Und ich finde es ganz spannend, wenn Kämpfe zusammengehen und eben nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und wenn zum Beispiel lateinamerikanische Bewegungen gegen Feminizide eben auch Arbeitsausbeutung oder Schuldenpolitik gemeinsam adressieren und auch über Generationen hinweg. Also ich glaube, da tut sich sehr viel, und vielleicht auch anknüpfen und auch ein bisschen weg auch von diesen Social Media. Die Frauensolidarität hat dieses Jahr zum 8. März, also zum Internationalen Feministischen Kampftag, aufgerufen für eine ganz konkrete solidarische Aktion, nämlich unsere langjährige Partnerinnenorganisation, die OFPB, die Organisation Feminina Popular, in Kolumbien zu unterstützen. Sie ist ganz stark betroffen von diesen Kürzungen und hat ein oder zwei Frauenhäuser, genau, und das ist die Spendenaktion noch immer online, obwohl wir schon nach dem Feministischen Kampftag sind, aber wo wir ganz konkret hier in Wien, hier in Österreich eine konkrete solidarische Aktion starten wollten. Mhm. Genau, die einfach auch konkret, genau, Solidarität zeigt und konkret auch Frauen unterstützt. Danke, genau.
Ja, konkret Aktionen sind dann auch oft gut, quasi, weil man halt wirklich auch dann ein Ergebnis hat und etwas sieht, sozusagen. Das eine ist Diskurs, aber das andere ist quasi auch, wenn man im persönlichen Kontakt dann einfach auch eine Veränderung bewirken kann, ja. Das können wir gerne auch noch in den Shownotes erwähnen. Vielen Dank euch beiden. Ich finde, es sind sehr spannende und Zusammenhänge einfach auch aufgezeigt worden, und auch quasi, dass es trotzdem, trotz all dem Backlash, den wir erleben und all dieser Vernetzung von rechtskonservativen oder, sage ich jetzt mal, antifeministischen Gruppen, dass wir trotzdem auch es eine Gegenbewegung auch gibt, die auch sichtbar ist, wo man vielleicht manchmal ein bisschen genauer hinschauen muss und wo sie vielleicht noch ein bisschen sichtbarer auch werden könnte. Aber grundsätzlich gibt es sie, und man darf sich nicht von dem, was in den Medien sichtbar ist, weil dort sozusagen sind eben die Ausschläge in Wirklichkeit ja nur sichtbar, auch nicht erschrecken lassen und auch nicht verunsichern lassen und nicht einknicken auf alle Fälle. Ja, herzlichen Dank nochmal.
Gerne.
Ja, danke für die Einladung.
Das war jetzt ein Blickwechsel zum feministischen Backlash, wie es also dazu gekommen ist, wie Antifeminismus auch zu einer transnationalen Ideologie geworden ist, aber der eben auch geändert hat mit einem Ausblick auf Positives, auf Gegenbewegungen, auf durchaus Hoffnungsvolles. Wenn Sie mehr zu frauenpolitischen Themen wissen wollen, dann schauen Sie gerne in den Genderbereich auf vidc.org. Das Thema hat ja viele Facetten. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie zuversichtlich.